Das Aha-Erlebnis war natürlich das, wo wir hier angekommen sind. Also wir sind hier auf den Hof gefahren, sind hier ausgestiegen, 25 Grad minus, hauskalt, kein Wasser, so gut wie kein Wort Schwedisch. Und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir da. So, und was jetzt?
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und so viel kann ich schon einmal sagen. Die Geschichte von heute, die hat mich richtig umgehauen und mir die Schuhe ausgezogen. Es geht um mehrere Schicksalsschläge, aber auch um den eisernen Willen, um Durchhaltevermögen und auch ein bisschen um Sturheit auf dem Weg, den eigenen Traum zu verwirklichen. Denn die Geschichte von heute, die wird dir zeigen, was alles möglich ist, auch wenn auf den ersten Blick die Voraussetzungen für eine Auswanderung alles andere als gut sind. Ich bin Nikolaus Kreuter und mache diesen Podcast hier inzwischen seit bald 3 Jahren. Und wenn mich jemand fragt, warum ich diesen Podcast hier mache, dann genau wegen solcher Geschichten von Michael aus Schwedisch-Lappland, die du gleich hören wirst. Denn dieser Podcast hier, der soll Mut machen, Ideen und Tipps geben. Und er soll, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, der Wind unter den Flügeln all derer sein, die wegfliegen wollen. Und deshalb freue ich mich sehr, wenn ich hier immer wieder Nachrichten bekomme von Menschen, die in dieser Folgen helfen, manchmal auch den Ausschlag geben zu sagen, okay, komm, wir tun's jetzt, wir wandern aus. Und deshalb sage ich, nutzt alles, was es hier gibt, den wöchentlichen Newsletter mit den spannenden Infos und Tipps rund ums Auswandern, meinen Auswanderer-Report mit der Essenz aus all den Gesprächen hier und natürlich auch das reichhaltige Podcast-Archiv. Alles zusammen findest du schön sortiert und aufbereitet auf meiner Webseite derauswandererpodcast.com. Schau da unbedingt mal vorbei. Link gibt's auch in den Shownotes.
Mein Podcast.
Heute geht's nach Schweden. Das Land ist fast 1,5-mal so groß wie Deutschland, hat aber nur 10 Millionen Einwohner. Schweden hat über 220.000 Inseln, darunter zum Beispiel Gotland und Öland. Das Land ist gerade bei deutschen Auswanderern sehr beliebt. Über 30.000 Deutsche sollen in Schweden leben. Kleiner Hinweis noch, auch die Moderatorin Barbara Schöneberger hat sich gerade vor kurzem ein Haus gekauft. Ein Grundstück, das so groß ist wie 117 Fußballfelder. Also, Schweden hat Platz. Mein heutiger Gast ist Michael Maul. Er ist mit seiner Familie eine Woche vor Weihnachten im Jahr 2015 spontan nach Schwedisch-Lappland ausgewandert. Mehrere Schicksalsschläge haben ihn und seine Familie nicht davon abhalten können. Michael hat in Deutschland als Handwerker gearbeitet und sich inzwischen in Schweden ein komplett neues Leben mitten in der Natur aufgebaut, mit eigenen Blockhäusern, die er vermietet, und einer traditionellen Schmiede. Also er ist dem Handwerk da treu geblieben. Warum er nach Schweden ausgewandert ist, obwohl er eigentlich nach Kanada gehen wollte, wie die Mentalität der Schweden ist und wie leicht man wirklich Anschluss findet und vor allen Dingen, was es bedeutet, in Schwedisch-Lappland zu leben, wo der nächste Nachbar Kilometer entfernt ist und man ohne Auto aufgeschmissen ist, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Michael.
Hallo Nikolas.
Michael, ich freue mich sehr, dass du da bist, ich freue mich sehr auf deine Geschichte. Du kennst hier schon ein paar Folgen im Podcast, deswegen kennst du auch die erste Frage. Was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
Also ich sehe momentan steilen blauen Himmel, es ist noch tief verschneit bei uns. Wir haben sehr viel Glück mit dem Wetter, Sonne scheint und ja, ich gucke genau auf ein Blockhaus von uns, was hier gegenüber steht. Besser geht's momentan nicht zu dieser Jahreszeit.
Ja, du hast mir eine E-Mail geschickt und darin schon ein bisschen was zu deiner Geschichte erzählt, deswegen weiß ich das auch. Unter anderem darüber, dass du früher viel Zeit zu Fuß mit dem Fahrrad oder im Kanu im Norden unserer Erdkugel verbracht hast. Also du hast Skandinavien bereist, Island, Spitzbergen, Grönland, Kanada, Alaska. Woher kommt diese Faszination für den Norden und für diese wahrscheinlich eben sehr ursprüngliche Natur da?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also es war von Anfang an so, dass mich das immer in den Norden gezogen hat. Und ich fand die Landschaften genial. Ich fand es auch gut, dass sehr viel Natur dort zu finden ist, dass wenig Leute gibt und irgendwie das auch eins zu sich selber bringt. Also wenn man da irgendwie in Natur unterwegs ist, wo man halt keine Ablenkung hat und ist halt auf sich allein gestellt oder halt in einer kleinen Gruppe unterwegs. Man hat dann, also man kriegt dann auch ein Gespür für sich selber und merkt, wie winzig und unbedeutend man eigentlich ist. Und das hat mir eigentlich jedes Mal wieder irgendwie gezeigt, dass das genau der richtige Weg ist. Und deswegen, ja, habe ich mit Skandinavien angefangen und dann wurde halt Grönland raus und die Wege wurden weiter und die Ja, Zielgebiete waren halt dann schon auch relativ isolierter, was weiß ich, Nordostgrönland, 5 Wochen Expedition. Also sind so und so Sachen, ich habe alles immer selber organisiert und mich hat es halt immer dahin gezogen. Warum das so ist, keine Ahnung.
Ja, ein Land hat dich besonders fasziniert. Das Lustige ist, du hast ja auch zwei Gäste aus meinem Podcast im Yukon getroffen, Peter und Sophie,
Ja.
die da leben in der Cabin. Die Folge ist noch nicht so alt, also wer die noch nicht gehört hat, da unbedingt mal reinhören. Denn dein Traum war es, immer nach Kanada zu gehen. Ich glaube, du hast auch mal Work and Travel in Kanada gemacht, ne?
Ja, also ich bin schon ganz schön Kanada-affin, also habe die erste Reise 2001 gemacht. Das waren so eine Paddeltour in Nunavut und den Nordwestterritorien und da habe ich natürlich Feuer gefangen. Wir haben uns ausfliegen lassen und waren komplett abgeschnitten. Und dann war es der Traum halt geboren, dort leben zu wollen. Und ja, ich habe halt länger darauf hingearbeitet und war halt auch immer wieder im Yukon in Nordbritisch Columbia, hatte dann irgendwann dieses Work and Travel, konnte das natürlich dann auch noch intensiver machen, habe richtig gute Leute getroffen, ich habe für jemanden gearbeitet, der hat 40 Jahre im Zelt gelebt mit seiner Familie, mit 6 Kindern.
Im Yukon.
Ja, also nee, der hat im Yukon gelebt und in Nord-BC, also der war praktisch so nomadisch unterwegs, hatte nur ein Zelt.
Okay.
Und hat im Prinzip immer irgendwo im Busch sein Camp gehabt, hat gejagt und hat im Prinzip nur ja 4, 5, 6 Wochen irgendwo gearbeitet, dass er halt ein ganz kleines bisschen Geld verdient. Und ansonsten hat er von der Natur gelebt und das ist ein absoluter Buschmann. Und er hat mit Ende 50 hat er sich eine Farm ja, gekauft und lebt da immer noch im Zelt, hat zwar den letzten Powerpost irgendwo am Rand vom Grundstück hat er seine Werkstatt und baut ja, Blockhäuser und da bin ich zu ihm gekommen über einen Freund und habe dort gelebt. Also das hat mich halt, sage ich mal, noch komplett verseucht, will man sagen. Und dann war natürlich das Ziel, das ist genau mein Ding, das machst du auch.
Ja, weil das Coole ist, du bist Handwerker, du hast da ganz verschiedene Fähigkeiten, eben mit Holz zu arbeiten, aber auch mit Metall zu arbeiten, da kommen wir später noch drauf zu. Deswegen ist natürlich Work and Travel für dich im Ausland super, weil da, du kannst ja überall arbeiten wahrscheinlich. Warum ist das mit Kanada am Ende nichts geworden?
Ja, so meine Frau und ich, wir kennen uns schon jetzt mittlerweile 26 Jahre. Also ich bin jetzt ja, 46. Also ich war 19, meine Frau war 16. Und wir haben uns auf der Fahrradreise in Schweden kennengelernt. Also das ist ja schon mal ein guter Start.
Okay.
Und ja, und irgendwann, wir sind halt viel gereist. Meine Frau war auch oft mit in Grönland und diese Kanada-Touren. Also ja, wir sind immer unterwegs gewesen und zusammen. Und am Ende haben wir halt uns entschieden, dass wir halt Familie auch mit Kindern wollen. Und ja, und dann ist halt irgendwann unser Sohn geboren, 2006. Und das hat halt unser Leben irgendwie erstmal ganz schön durcheinander gebracht, weil unser Sohn mit Krebs geboren wurde und war nach der Geburt nicht lebensfähig. Und was da im Endeffekt, ja, das hat halt unser Leben eine 180-Grad-Wendung gemacht, dass wir im Prinzip jetzt von heute auf morgen ein krebskrankes Kind hatten, was ums Leben kämpft und um die 5% Chance überhaupt erst hat. Und da hängt natürlich, ja, der Wunsch auszuwandern oder nach Kanada zu gehen, der steht dann halt hinten an. Und ja, wir haben lange gekämpft. Es ist, hat sich alles oder vieles hat sich zum Guten gewendet. Unser Sohn hat das überlebt, und hat ja, aus der Situation oder wir haben aus der Situation wirklich, sind wir gerade so mit blauen Augen rausgekommen. Also das ist wirklich ein Wunder, dass er überhaupt lebt. Und das war im Prinzip so der erste Moment zum Umdenken, dass wir halt gewusst haben, also im Yukon oben gibt es keine Nachsorgechancen irgendwie. Also wir müssten ja 3, 4 Mal im Jahr noch zu den ganzen Tests, zum MRT und zum gucken, ob da irgendwie wieder was wächst nach den Chemos, die er bekommen hat. Also das war für meine Frau absolut nicht denkbar, das halt zu riskieren. Und am Ende war es ja richtig. Was natürlich noch dazu kommt, das ist, dass ich natürlich trotzdem irgendwie den Drang hatte zu gehen und irgendwie, ich wollte halt nicht in Deutschland bleiben. Ich bin da geboren in Ostthüringen, man hört es ja vom Dialekt mit Sicherheit.
Ja.
Aber ich hab dort gelebt und habe da gearbeitet, aber ich war da nie zu Hause. Also mein Herz war da nie zu Hause. Das ist so ein Heimatgefühl, wie es viele haben, die aus einer Region kommen, sagen, ich fahre nach Hause. Es war für mich immer das Schlimmste, wenn ich unterwegs war, der Weg zurück. Also da ging es mir wirklich immer schlecht, weil ich, keine Ahnung, ich war da nicht zu Hause. Das ist, und deswegen haben wir halt Alternativen gesucht und wir haben 2013 haben wir noch eine Tochter bekommen, weil wir dachten, okay, also so viel Pech kann man nicht nochmal haben mit so einem wirklich schwer kranken Kind. Und dann ist unsere Svea geboren und die ist leider schwerst behindert. Und mit zwei Kindern, mit so einer Vorgeschichte oder mit so einer Geschichte, ist eine Auswanderung nach Kanada ja einfach gestorben. Und dann haben wir eine Alternative gesucht und meine Frau, die hat ja immer verneint. Ich habe immer gesagt, und überlegst du nochmal? Und sie hat gesagt, nein, ich kann nicht. Und irgendwie, und dann habe ich irgendwann ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, wir waren ja oft in Skandinavien, habe ich gesagt, was ist mit Schweden? Und daraufhin hat meine Frau nichts gesagt. Und wenn man nichts sagt, ist es zumindest kein Nein. Und dann habe ich mich nach diesem Gespräch genau an den Rechner gesetzt und habe irgendwie geguckt, ob es hier was gibt. Und das Erste, was aufgeploppt ist, ich weiß noch nicht mehr die Homepage, wo ich da gesucht hatte, aber das, was ich da gesehen hatte, das ist genau das Haus oder das Grundstück, wo wir jetzt leben.
Oh. Also ich muss sagen, ehrlich, die Geschichte bis hierhin zieht mir die Schuhe aus. Also man merkt es vielleicht auch. Deswegen, ich würde gerne noch da ansetzen. Ich wusste das ja schon im Vorfeld, du hattest mir das schon geschickt. Lass uns mal da weitermachen. 2012, da wurde euch, glaube ich, ein Grundstück angeboten oder ihr habt ein Grundstück in Schweden gefunden. Wie kam es dazu?
Also wir waren 2012 im Sommer waren wir in Kanada, weil wir im Prinzip ja wussten, falls unser Sohn ein Rezidiv bekommt, hat er gar keine Chance. Und wir haben gesagt, wir investieren in Zeit, weil wir wissen nicht, wie viel Zeit wir zusammen als Familie haben. Und dann haben wir uns halt entschlossen, 8-9 Wochen nach Kanada zu gehen. Also nur rein Zeit zusammen zu verbringen, wandern zu gehen, einfach als Familie irgendwie ja mal eine Weile aussteigen und halt wie gesagt in Zeit investieren. Und das haben wir halt gemacht. Und dort haben wir am Ende unserer Reise, es war im August, Ende August, von einer Freundin das Haus geütet für 3 Tage und die hatte halt einen Rechner und Internet und gesagt, könnt ihr nehmen, wenn ist. Und wir haben halt wieder diskutiert. Ich sage, Mensch, wollen wir nicht gehen und wollen wir nicht bleiben oder wie denkst du? Und für meine Frau, wie gesagt, ging es nicht. Und dann habe ich das Grundstück in Kanada eigentlich gefunden, also das schwedische Grundstück im Rechner. Und dann ist mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Also es war zu jetzigen Preisen war das echt sehr günstig. Aber dadurch, dass wir im Prinzip keine Ersparnisse hatten und ich habe im Prinzip ja alles immer verreist, also wenn ich mir irgendwie ein ganz kleines Polster geschaffen hatte, dann habe ich mir einen Flug gebucht und war dann halt wieder irgendwie weg und kam wieder und dann war das Konto im roten Bereich. Also wir hatten überhaupt nichts, wo wir sagen, wir könnten das überhaupt schaffen, überhaupt zu finanzieren. Und dann habe ich das mir zwar abgespeichert und dachte, oh, das könnte es eigentlich sein. Und habe wirklich gehofft, dass es irgendjemand kauft, dass ich innerlich die Ruhe kriege, zu sagen, okay, das Ding ist weg.
Wirklich?
Es wird eh nichts, geht nicht, ja. Und dann habe ich halt alle 2-3 Wochen habe ich immer wieder geguckt und dann war das immer noch da. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, das wird nicht verkauft, warum denn nur?
Also es war nur ein Grundstück ohne Haus?
Nee, es war ein altes Haus, aber bewohnbar, also war schon viel zu machen, aber trotzdem bewohnbar. Okay. Es gibt sogar Stromanschluss, wir haben einen eigenen Brunnen. Eine Blockhütte steht schon oder stand schon drauf und eine größere Scheune. Und da habe ich gedacht, also da ich ja auch Schmied bin, dachte ich hier, also in die Scheune könntest du eine Werkstatt reinbauen. Wir hätten schon mal eine Einnahme hier, falls wir das zur Vermietung bringen. Dieses Blockhaus müsste ich natürlich innen was machen, aber da war Potenzial da, um da irgendwie auch mal Gäste aufzunehmen. Und ansonsten in dem Haus konnten wir wohnen. Also wir sind ja relativ schnell umgezogen und hatten auch nicht viel mit. Aber das war halt so vom Ganzen, war das für mich passend. Und dann ja, habe ich halt mehrfach, wie gesagt, geschaut, ob das Haus noch da ist oder das Grundstück noch da ist. Und dann war es in Richtung Weihnachten und es war immer noch nicht verkauft. Und dann habe ich einfach zu meiner Frau gesagt, also ich nehme jetzt meinen Sohn, der war damals 6 oder 5. Ich fahre da jetzt hoch, ich gucke mir jetzt das Haus an. Und dann habe ich meinen Sohn immer ins Auto gesteckt und dann sind wir hier hoch. Wir haben da 2 Wochen richtig Vater-Sohn-Urlaub gemacht, bei 30 Grad minus hinten im Pickup gelegen.
Okay.
Also das war richtig, richtig cool. Da spricht er jetzt noch davon.
Cool.
Und dann haben wir uns das Grundstück hier angeguckt und dann habe ich einfach meine Frau angerufen und habe gesagt, also das Ding können wir kaufen. Also wir müssen gucken, dass wir uns irgendwo Kohle leihen können, dass es irgendwie geht. Du musst mal auf die Bank gehen, vielleicht helfen meine Eltern irgendwie noch mit, dass es irgendwie machbar ist. Und hat meine Frau, also ja, die ungesehen, ist die dann auf der Bank mit meinen Eltern. Wir haben versucht, da irgendwie einen Kredit zu bekommen und haben geguckt, wie wir das finanziell überhaupt stemmen können. Mhm. Weil, wie gesagt, wir hatten echt keine Ersparnisse. Irgendwie hat sich das so zusammengefügt, dass wir das kaufen konnten. Und das haben wir dann gemacht. Also meine Frau, die ist dann erst ein halbes Jahr später, wir sind dann im Juni drauf, das erste Mal zusammen hochgefahren und die hat es ja nicht gesehen. Die hat eigentlich ihr neues Zuhause blind gekauft. Die hat mir vertraut, hat gesagt, okay, du wirst wissen, was du machst. Machen wir.
Das heißt, ihr seid dann, glaube ich, erstmal in den nächsten Jahren dahin gefahren, habt da hauptsächlich Urlaub verbracht? Oder wann kam der Plan dann auf, wo du dann gesagt hast, jetzt wollen wir auswandern dahin?
Naja, das ging halt so los, dass ich im Prinzip gedacht hatte, ich kann das Jahr ein bisschen aufteilen, dass ich im Prinzip einen Teil vom Jahr halt hier sein kann. Man kann ja innerhalb der EU auch wie so eine Zweigstelle der Firma irgendwo haben.
Okay.
Dass ich im Prinzip hier ein Teil des Jahres sein kann, kann hier was arbeiten und muss nicht die ganze Zeit in Deutschland sein. Und dadurch, dass ja unsere Kinder sehr auch am Gesundheitssystem hängen, war das für meine Frau auch eine Option, wo sie sagt, okay, ich kann eine Woche mitkommen oder 4 Wochen mitkommen, aber so eine aufgesplittete Variante, die wäre wahrscheinlich für uns am besten. Und dann habe ich hier angefangen, so parallel meine Werkstatt aufzubauen, habe hier renoviert, habe erstmal das bewohnbar gemacht. Wie gesagt, nur erstmal zur temporären Nutzung, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das halt so funktioniert. Also, dass wir halt hochgehen und sofort irgendwie hier Fuß fassen und gerade mit unseren Kindern, dass das hier genauso gut abgedeckt ist. Also, da war halt auch, sage ich mal, von meiner Frau so ein bisschen das Veto drin, dass wir halt immer noch einen Fuß in Deutschland lassen. Und das haben wir halt gemacht bis 2015, bis, ja, was passiert ist, was mich dann wirklich zum Umziehen gebracht hat.
Ja, und zwar ja nicht irgendwie über einen längeren Zeitraum, sondern das war ja dann so eine Impulsentscheidung. Was ist da genau passiert und wie schnell habt ihr dann Thüringen, also Deutschland, dann verlassen?
Also es war so, ich hatte 2015 einen sehr für mich großen Schmiedeauftrag bekommen. Bin da auch in Vorleistung gegangen, Material gekauft, in Arbeitsleistung in Vorleistung gegangen. Also im Prinzip, ja, Handwerkerrisiko. Während der Ausführung, es ging auch übers Denkmalschutzamt, wurde dem Denkmalschutzamt, die haben sich überlegt, wir wollen jetzt die Ausführung ändern. Der Auftrag wird auf Eis gelegt. Und da war ich natürlich mehr oder weniger komplett mit dem Rücken an der Wand. Also ich hatte ja die Vorleistung gebracht, die Änderung des Auftrags, das würde ein Jahr gehen. Also ich habe gesagt, ich habe einen Angestellten, der braucht seinen Lohn. Ich kriege ja das nie kompensiert, dass ich jetzt hier irgendwo schnell Arbeit rankriege. Die Situation damals war ja eine andere wie jetzt. Jetzt ist ja Handwerkermangel in Deutschland. Damals war es ganz schöner Kampf, gerade im Osten. Mhm. Ja, und dann war ich eigentlich mehr oder weniger pleite. Dann haben meine Eltern mich echt gerettet und finanziell so unterstützt, dass ich zumindest irgendwie ja nicht alles im schwarzen Loch versinken sehe. Und dann habe ich einen sehr guten Freund im Südschwarzwald, der hat gesagt, komm einfach runter, komm arbeiten, kannst für mich als Subunternehmen arbeiten, ich habe viel Arbeit, vielleicht hilft's. Und dann bin ich halt lange im Südschwarzwald gewesen, habe auf einem Campingplatz gewohnt, habe da sehr viele Stunden in der Woche abgerissen und habe da versucht, echt Schadensbegrenzung zu machen. Und meine Frau war in Thüringen halt mit unseren 2 kranken Kindern. Und meine Frau ist Physiotherapeutin und hat im Prinzip bei mir zeitweise das Büro gemacht. Also das war jetzt nie eine Vollstelle, aber so zwei, drei Tage hat sie schon irgendwie mir den Rücken freigehalten, weil ich halt nur auf Baustellen war. Und dann war für mich klar, also wenn sowas passiert und wenn man unverschuldet halt wirklich irgendwie mehr oder weniger der Existenz genommen kriegt, dann hat das für mich definitiv keine Zukunft. Und das war eh schon immer in mir drin gehen zu wollen. Und das war halt so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, ich arbeite jetzt noch bis Weihnachten 2015, dann fahren wir als Familie hier hoch. Meine Frau und die Kinder fahren zurück. Hat ja auch eine Arbeit als Physiotherapeut noch. Und dann versuche ich hier Fuß zu fassen, Business starten, einfach gucken, ob ich vielleicht auch eine Anstellung kriege, einfach irgendwie hier reinkommen. Eine Woche bevor wir abfahren wollten, ruft mich meine Frau an, ich war noch im Schwarzwald, und sagt zu mir, also ich habe mit meiner Chefin gesprochen, ich habe ihr gesagt, dass ich eventuell im nächsten Sommer dir dann folge, dass ich dann ja vielleicht im Juni oder Juli irgendwie dann mit dir da hochziehe oder dann nachziehe, und aus dem Grund möchte sie meinen Job nicht verlängern. Ich bin im Prinzip jetzt ab Weihnachten arbeitslos.
Ja, was ist das für eine Geschichte? Also wirklich.
So, und dann hat sie, gesagt, wenn ich jetzt arbeitslos bin und du bist da oben und ich kann noch nicht mal in deinem Büro was machen, dann habe ich ja gar keine Perspektive, ich komme jetzt mit. Und da habe ich gesagt, du kannst jetzt nicht mitkommen, wir haben eine Woche Zeit, die Kinder sind in der Schule beziehungsweise im Kindergarten, unsere Tochter, die hatte eine eigene Betreuung, weil sie, wie gesagt, ziemlich behindert ist, und wir haben tausend Ärzte, die um unsere Kinder rumspringen. Ich sage, wie stellst du dir das vor? Das geht eigentlich gar nicht. Und die hat gesagt, ich habe auch keine Perspektive. Wir haben eine Bekannte, die hat ihr einen Job zum Putzen angeboten, zeitweise, und hat sie gesagt, dann gehe ich lieber ein, zwei Tage irgendwo putzen in Schweden, bevor ich überhaupt nichts habe. So, und dann habe ich meinen Kram zusammengepackt im Schwarzwald, bin ins Auto, bin nach Thüringen gefahren, war Sonntagabends, war ich dann in Thüringen. Dann haben wir kurz beraten, sind am Montag zu meinen Eltern gegangen, wir haben ja im Elternhaus gewohnt, also im Haus meiner Eltern, und haben dann meine Eltern eröffnet, dass wir am Freitag dann nicht mehr da sind. Und das war natürlich für meine Eltern ein akuter Schlag. Dann die Wege in die Schule mit den Lehrern reden, sagen, also nach Weihnachtsferien kommt unser Minik nicht wieder in die Schule, wir ziehen jetzt um. Und so ging das halt die ganze Woche, und wir haben ja Sachen zusammengepackt, mein Auto, was ja eh schon im Prinzip verplant war, Auto und Hänger mit Werkzeug für die Schmiede, und das war ja alles schon voll. Das haben wir noch schnell ein zweites Auto nachgebucht. Haben da ein paar Klamotten rein, einen Schuhschrank, irgendwie das Notwendigste, unsere Akten. Und damit sind wir dann an dem Freitag, also wir haben gepackt, meine Frau musste ja noch arbeiten, ne? Die hat dann die Woche noch gearbeitet, und wir haben gepackt bis freitags früh um 5, haben dann noch einen Kaffee getrunken und sind dann 5:30 losgefahren, weil es ging 1:30 nachmittags die Fähre in Rostock.
Wahnsinn!
Und dann sind wir los.
Du liebst Podcasts und möchtest deine Lieblingshost auf großer Bühne live erleben? Dann habe ich einen besonderen Veranstaltungstipp für dich, das Here and Now Podcast Festival von 7One Audio am 2. und 3. September in Köln. Mit dabei sind beliebte Podcasts wie Beste Freundinnen, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Mord auf Ex, AWFNR, Psychologie to go, 50+2 und viele, viele mehr. Es gibt Einzeltickets, mit denen du deinen Lieblingspodcast sehen kannst, und Kombi- und Festivaltickets, um dir mehrere Shows anzugucken und dir dein ganz eigenes Festivalprogramm zusammenzustellen. Denn es gibt an 2 Tagen mehr als 20 Live-Podcasts auf 4 Bühnen in der Halle Tor 2 in Köln. Und draußen davor noch eine Außenarea mit Foodtrucks, mit Getränken, mit Musik, also echtes Festival-Feeling. Alle Infos zu dem Event und auch zu den Tickets findest du auf hereandnowfestival.de.
Ja, also ich überlege jetzt gerade, weil normalerweise, wenn man auswandert, ne, man bereitet sich ja eigentlich vor, da geht ja eine längere Planungsphase voraus, man versucht ja irgendwie auch am neuen Ort alles schon so zu planen, dass man irgendwie einen guten Übergang hat. Man fährt, also so zumindest war es auch bei mir jetzt, weil ich bin ja zweimal ausgewandert, war es jedes Mal so, eben auch so mit einem euphorischen Gefühl aufzubrechen, jetzt in ein neues Abenteuer, in eine neue Welt zu gehen. Mit welchem Gefühl seid ihr da losgefahren? Also war das vom Gefühl her eher eine Flucht, weil man einfach gesagt hat, boah, ich will jetzt da mal einen Haken ransetzen?
Also für mich war es definitiv keine Flucht. Also ich habe mich ja gefreut, dass es endlich losgeht. War halt relativ kurze Vorbereitungszeit, das muss man ja sagen. Also man kann das halt allen, nicht die sowas empfehlen. Vorhaben, nicht wirklich empfehlen unter den Voraussetzungen und in dieser kurzen Zeit das alles so durchzusetzen oder umzusetzen. Aber wir hatten im Prinzip ja auch gar keine Zeit, irgendwie uns darüber im Klaren zu sein. Also wie gesagt, ich kam von meiner Montagezeit nach Hause. Wir haben eigentlich nur gesagt, was muss man machen? Wir haben so eine Checkliste gehabt, Steuerberater, Firma runterfahren, mit denen müssen wir reden, mit denen müssen wir reden, Schule, Kindergarten, die Ärzte anrufen, was brauchen wir für Papiere? Und dann haben wir im Prinzip ja in der Woche erstmal nur funktioniert. Wie gesagt, meine Frau war noch arbeiten. Und da hatten wir überhaupt keine Zeit nachzudenken. Wir saßen dann halt im Auto, sind gefahren. Ein guter Freund hat uns dann das zweite Auto nach Rostock gefahren, weil meine Frau echt durch war. Die konnte dann nicht mehr Auto fahren. Ja. Er hat gesagt, ich fahre euch bis nach Rostock, fahre meinen Zug nach Hause, bringe euch zur Fähre. Und dann ging das los. Und dann das Aha-Erlebnis war natürlich das, wo wir hier angekommen sind. Also wir sind hier auf dem Hof gefahren, sind hier ausgestiegen, keine Ahnung, 25 Grad minus, hauskalt, kein Wasser. Okay. So gut wie kein Wort Schwedisch. Und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir da. So, was jetzt?
Gab es da Nachbarn, die irgendwie euch unterstützt haben am Anfang?
Ja, also ich habe einen sehr, sehr guten Nachbarn. Der ist leider verstorben. Der ist ungefähr, 6 Kilometer weg.
Okay.
Der hat uns in den Hof geschoben, sonst kommen wir ja überhaupt nicht hin. Also wir haben ja im Winter bis zu einem, was weiß ich, 1,20 Meter Schnee oder so. Und der hat uns halt die Auffahrt freigeschoben mit seinem Traktor und dass wir überhaupt erstmal hochfahren konnten. Das war unser Anfang. Und das Gute dran war natürlich, mein Schwager und Familie, die wollten gerne Urlaub im Norden machen. Die hatten sich überlegt, dass sie am 26. oder 27.12. dann bei uns aufschlagen. Und da war das Haus noch kalt, dann kam natürlich schon mein Schwager und Familie zu Besuch. Aber das war ganz gut, weil wir hatten ja unseren Kram mit und dann hat man jemand, der mit uns die Autos ausräumt und wir hatten echt eine gute Zeit. Aber es war echt abenteuerlich, muss man sagen. Also der Start war nicht ganz so ohne.
Ja, wir machen jetzt einen kleinen Sprung und gucken uns an, was heute daraus entstanden ist. Wir haben jetzt natürlich eben aufgrund dieser Geschichte eine etwas längere Einleitung hier in dieser Folge, aber ich fand es eben wichtig, das hattest du mir auch in der E-Mail geschrieben, auch mal so einen Weg eben zu erzählen, der alles andere als geradlinig oder eben geplant läuft, wo einem viele Steine in den Weg gelegt werden, aber eben trotzdem zu zeigen, dass es am Ende funktioniert. Und dass es funktioniert, zeigt, was heute daraus entstanden ist. Du hast eine eigene Schmiede aufgebaut, wo du in Handarbeit verschiedene Dinge aus Metall herstellst. Ich habe gesehen, Regale, Türbeschläge, vergitterte Fenster, Kerzenständer, also auch so künstlerische Sachen, Messer, alles so nach alter Tradition. Und was ihr auch habt, beziehungsweise du hast sie wahrscheinlich gebaut, Blockhütten. Ich verlinke das auch in den Shownotes hier in der Folgenbeschreibung, also jetzt zu beiden Seiten, weil du bietest eben auch Kurse an, Schmiedekurse und eben man kann bei euch in Schwedisch Lappland in verschiedenen coolen Blockhütten, also die sehen wirklich geil aus. Meine Lieblingshütte ist diese ganz kleine, diese Fox-Hütte, wo glaube ich eben nur eine Person drin schlafen kann. Also was du da aufgebaut hast, Respekt. Also wie lange hat das gedauert quasi? War das bis heute oder warst du relativ schnell in den ersten Jahren?
Ja, also die Idee, die war ja da. Im Endeffekt ja, war es so, dass unsere Tochter sehr viel Pflege braucht und da ist es utopisch zu denken, dass beide Elternteile irgendwie woanders arbeiten können. Das heißt, wir brauchten ein Konzept, wo wir auf unserem Hof oder wo zumindest einer von uns auf unserem Hof ist, flexibel sein kann. Und das war in dem Falle ich, weil ich eher der selbstständige Typ bin, der im Prinzip schon sein Leben immer selber bestimmen will und dafür auch einiges tut. Und deswegen kam die Idee zu sagen, okay, ich baue hier Blockhütten hin, die wir vermieten. Ich kann dadurch, dass die Autoerfahrung eigentlich da ist, durch die vielen Reisen, dass ich sage, wenn Leute da sind, möchte ich das anbieten. mit denen draußen sein zu können. Die können Handwerkskurse belegen, das hast du ja schon gesagt. Und wer das halt nicht will, der kann einfach nur in Ruhe irgendwo mal runterfahren, weil viele, die sind ja schon im Hamsterrad und brauchen eine Pause. Und da ist unser Platz echt gut dafür, einfach mal abzuschalten und die Natur zu genießen und Ruhe zu haben. Und dann war das von mir irgendwie schon im Plan, nach und nach da ein paar Hütten hinzubauen. Und dadurch, dass ich halt auch sehr gerne baue, ist das für mich auch gar keine Arbeit gewesen.
Und ja, du hast auch ein Baumhaus gebaut, ne? Das sieht auch cool aus.
Ich habe auch ein Baumhaus gebaut, ja. Ich habe auch ein Hausboot gebaut. Ja. Aber das sind halt so Sachen, wo ich einfach denke, ich kann auch gerade bauen und 90 Grad, aber ich habe halt diese Hütten ziemlich urig gebaut. Mhm. Und das ist so auch hier oben so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Erstmal mit unserer Schmiede, da bin ich der Einzige hier oben. Und gerade mit diesen, sage ich mal, schiefen Blockhütten, fünfeckigen Hütten oder achteckigen Hütten mit komischen Dächern, also das bleibt halt auch haften. Das ist so nach und nach gewachsen und ja, ich war also kurz vor Corona, war im Prinzip alles fertig und es ging auch mit Gästezahlen so langsam so ein bisschen bergauf. Ja, und dann kam natürlich Corona und dann war der rote Strich durch die Rechnung. Also das war natürlich dann ja erstmal ein herber Schlag, aber dadurch, dass wir ja vieles in unserem Leben irgendwie verarbeiten mussten oder auch mit Krisen zurechtkommen mussten, hat uns das natürlich auch überhaupt nicht umgehauen. Also wir akzeptieren das, wenn einfach Probleme von außen sind, dann ist das einfach so hinzunehmen, weil ändern kann man es ja dann eh nicht. Und dann sind wir auch irgendwie, keine Ahnung, wie es ging, aber durch die Corona-Zeit gekommen. Also so, und jetzt ist es wieder angelaufen, funktioniert gut. Also wir haben wirklich eine gute Auslastung, es ist keine volle Auslastung und das ist auch völlig in Ordnung, aber das Wichtigste für mich ist ja, dass auch die Leute sich hier wohlfühlen und das ist halt ein sehr familiäres Miteinander. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Wiederholungstäter, die einfach irgendwie so ein Stück nach zu Hause wiederkommen, wenn sie hier kommen, die wissen, wo alles ist, die fühlen sich wohl, die sind irgendwie hier irgendwie so schon ein Stück weit verwurzelt. Und das ist einfach schön, wenn man merkt, dass es nicht irgendwie am Preis hängt, sondern dass es am Platz hängt und dass es vielleicht auch ein Stück weit an uns liegt, dass die Leute halt gerne ihren Urlaub hier verbringen und ihre Auszeit machen wollen.
Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist, glaube ich, ein einzigartiger, am Ende auch unvergesslicher Urlaub. Ob man den jetzt da im Sommer verbringt oder im Winter, wenn da halt wirklich massig Schnee liegt, glaube ich, ist dann auch egal. Ne? Da muss man sich dann irgendwie die Jahreszeit suchen, die einem am besten passt. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, wer sich das auch mal anschauen will, das lohnt sich auf jeden Fall. Die Webseiten-Links gibt's in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes. Wir kommen mal so ein bisschen zu dem Ort, wo ihr lebt und eben zu dem Leben in Schwedisch Lappland, zu dieser Mentalität. Du hast vorhin mal in dem Nebensatz gesagt, als ihr da hingekommen seid, so mit Schwedisch war nix. Wie ist das denn heute eigentlich? Wie ist dein Schwedisch? Wie kommuniziert ihr mit den Einheimischen?
Also ja, unser Nachbar, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der hat mit uns Englisch gesprochen anfänglich, also wo wir halt hier gependelt sind. Und als wir dann Weihnachten 2015 hier aufgekreuzt sind und haben ihm dann gesagt, also wir bleiben, hat er sofort auf Schwedisch umgeswitcht.
Okay.
Und da gab es kein Wort Englisch mehr. Das heißt, er hat uns er hat dann nur noch mit Schwedisch sich mit uns unterhalten und wir im Prinzip haben ja gar nichts verstanden. Wir haben dann nur genickt und haben ja gesagt, weil das ist ja ist dasselbe wie in Deutsch. Und ansonsten standen wir halt da und ansonsten ist das schon machbar, also auch für die Behörden und so, da ist Schweden ist überhaupt kein Problem, weil eigentlich jeder Englisch spricht. Das ist das Gute daran, was aber auch ein Nachteil ist, dass sich halt viele, die auswandern oder die dann hier sind, auf dem Englisch ausruhen und eben länger hier sind, trotzdem Englisch sprechen oder nur ziemlich schlecht Schwedisch. Also das ist halt irgendwie... Gibt es halt auch, aber wir haben halt gesagt, also wenn wir sind ja in Schweden und nicht irgendwie in Kanada oder in England oder wo, sondern dann ist es Schwedisch. Und ja, wir haben angefangen mit einer Sprachschule, das war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Das war ja 2015 das Jahr, wo viele Flüchtlinge hier waren und es ging mir einfach zu langsam. Also es war einfach jetzt nicht der Inhalt für den Zeitaufwand und dann habe ich eben angefangen, Radio zu hören. Meine Frau hat Hörspiele gehört, sowas. Wir haben versucht, Bücher zu lesen, haben mehr oder weniger das in Eigenregie versucht. Und dadurch, dass ich ja ja, größtenteils auch alleine arbeite oder wenn wir Gäste haben, dann das deutschsprachige Gäste sind, ist es für mich natürlich schwerer gewesen, da die Sprache zu lernen. Meine Frau hat dann mit ganz viel Glück irgendwann einen Job gefunden und war natürlich jeden Tag mit schwedischen Kollegen da völlig trainiert und wollte auch als Physiotherapeut ihre Ausbildung anerkennen lassen. Und das ist natürlich in Schweden nur machbar, wenn man das Gymnasialniveau in Schwedisch bringt. Also das heißt praktisch Abitur in Deutsch, 12. Klasse.
Wow.
Das Niveau musst du bringen, wenn du überhaupt die Zusatzvoraussetzungen haben willst, um deinen Beruf im medizinischen Bereich anerkennen zu lassen.
Weil es medizinisch ist, deswegen.
Ne? Genau, genau. Mhm. Und da hat sie sich sehr durchgekämpft mit Fernstudium und einem Drum und Dran und hat das auch abgeschlossen. Deswegen ist meine Frau besser im Schwedisch, aber wir sind jetzt 7 oder 7,5 Jahre hier und ich spreche ganz normal Schwedisch, was für mich der Nachteil ein bisschen ist. Ich konnte eigentlich ganz gut Englisch durch die vielen Reisen und das Schwedisch ist jetzt so im Hirn weiter vorgerückt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bin und muss Englisch reden oder ich bin noch mal im Urlaub in Kanada gewesen bei der Einreise, dann fängt es sofort an, dass der Schwedisch zuerst rauskommt. Und das ist dann halt, da muss ich erstmal wieder ein bisschen umswitchen, aber wir kommen ganz normal klar. Also ich mache alles in Schwedisch hier. Also ich könnte mich jetzt nicht ganz tief über Philosophie unterhalten auf Schwedisch, aber alles andere funktioniert.
Jetzt noch so ein bisschen zu dieser Community oder sagen wir so zu dem Umfeld, wo ihr lebt. Das ist ja eine Region, da leben, hattest du glaube ich im Vorgespräch gesagt, 2.500 Einwohner. Du hast auch vorhin gerade gesagt, eben der Nachbar ist 6 Kilometer weg, ne? Also du hast da halt einfach diese riesigen Distanzen dazwischen. Lebt ihr eher so ein Einsiedlerleben oder habt ihr eben auch Kontakt zu den Menschen und kriegt so ein bisschen mit, wie die halt sind und was die so über euch denken, die jetzt eben aus Deutschland dahin gekommen sind, quasi in die Pampa, um da ein neues Leben aufzubauen?
Also der Schwede an sich, mal ganz pauschal gesagt, ist jeder ist, gibt ja individuell, ist jeder anders, aber der Schwede an sich guckt ja dann erstmal von außen, weil es sind schon immer wieder Deutsche, die hier oben landen, die tolle Ideen haben und vieles auch immer besser wissen als die Schweden. Und da sind die Schweden schon aus meiner Sicht irgendwie zurückhaltender und gucken sich das natürlich erstmal an, was man da macht. Und die wissen auch alles, was man macht, obwohl sie noch nie da waren. Also der Buschfunk funktioniert super hier oben. Und wenn man aber dann Leute hat wie mein Nachbar, der mich dann wieder zu anderen Leuten mit hinnimmt und dann merken die, ja, der redet ein komisches Schwedisch, aber eigentlich ist der ganz in Ordnung. Dann kommt man da halt so irgendwie rein und mittlerweile haben wir wirklich gute schwedische Bekannte. Also es ist in Schweden, also wenn man von Deutschland kommt oder aus dem Ausland, ist das natürlich ziemlich schwierig, da wirklich tiefe Freundschaften aufzubauen. Das gibt's auch, aber die Mentalität ist da eben eher anders. Und das ist ja für mich oder für uns völlig in Ordnung. Also wir sind ja nicht hier hochgegangen, weil wir der Schweden wegen hier sind, sondern wir sind ja der Natur wegen hier und dass eben hier weniger Leute sind und wir oder ich gerade meinen Freiheitsdrang wesentlich besser ausleben kann. Und man merkt dann eben auch nach und nach, wenn die Nachbarn dann kommen, gucken, wollen mal da die Hütten angucken und die finden das vielleicht auch ein bisschen komisch, weil es halt nicht die traditionelle schwedische Bauart ist, sondern sind halt schiefe Hütten. Aber trotzdem ordentlich gebaut, also man erntet da schon in Respekt oder dass wir halt irgendwie auch relativ einfach leben und die Sprache lernen wollten. Also wir haben uns da irgendwie über die Jahre schon auch irgendwie ziemlich, denke ich, ganz gut integriert und das spiegelt es halt auch wieder. Also wir haben auch gerade meine Frau auf ihrer Arbeit, also wir haben wirklich guten Kontakt zu den Schweden und ich habe halt dadurch, dass wir ja diese Vermietung haben, auch Kontakt zu Leuten aus aller Welt. Also die Leute kommen ja überall her, machen bei uns Urlaub und deswegen sind wir auch nie allein, also oder wenig allein. Also wir, oder beziehungsweise sind wir nie und immer einsam. Also die Welt kommt zu uns und das denke ich manchmal so, wo ich sage, Mensch, wir wohnen hier ganz schön alleine. Und trotzdem ist es so interessant, so viele unterschiedliche Menschen hier zu treffen. Also das ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
Ja, toll. Gibt's denn, wenn man eben auch so einkaufen will oder so, eben so die alltäglichen Sachen, du kriegst alles, also gerade als Handwerker oder eben wenn du jetzt Lebensmittel und so weiter einkaufen, ist alles da oder habt ihr irgendwo was, wo du sagst, das fehlt hier?
Ja, also als Handwerker ist es natürlich schwierig. Also die ganz normalen Dinge, die gibt es bei uns im Ort, das sind so 30 Kilometer weg. Und ich sag mal, bei einer generellen Bevölkerungsdichte von 0,2 Einwohnern auf einen Quadratkilometer, dann ist das klar, dass natürlich viele Dinge nicht einfach verfügbar sind. Und da muss man schon auch, sag ich mal, gut aufgestellt sein. Also gerade für die Firma, da muss ich gucken, wo bekomme ich Material her. Ich lasse mir auch dies und jenes aus Deutschland schicken. Also gerade die Stähle für Messer und spezielle Dinge, die organisiere ich dann aus Deutschland. Und ansonsten diese ganz normalen Dinge fürs Leben, Lebensmittel, alles, was man so braucht, das gibt es, wie gesagt, bei uns im Ort. Und wenn man eben irgendwie speziellere Sachen braucht, dann muss man zu uns an die Küste fahren. Das sind so, ja, 250 Kilometer, das Lüleå oder Piteå, das sind die Städte. Das sind dann auch die Krankenhäuser. Also wenn man jetzt einen Ultraschall braucht oder irgendwas anderes, dann fährt man halt 500 Kilometer. Das ist hier ganz normal.
Ist eigentlich, das wollte ich noch kurz fragen, weil das war so ein bisschen der Irrglaube auch in der Folge mit Peter und Sophie, weil man denkt immer, ne, die leben da dann in ihrer Cabin oder wie jetzt du auch, ne, so in der Natur und man pflanzt da Sachen an und so weiter und man lebt total günstig. Wie ist denn das eben so von der finanziellen Seite her? Ist das im Vergleich jetzt auch zu vorher in Thüringen, Lebensmittel, wenn du mal ins Restaurant gehst oder dir eben halt Handwerkszeugs kaufst, es wird ja wahrscheinlich teurer sein, ne?
Das ist teurer. Also Lebensmittel sind schon teurer. Essen gehen ist schon extrem teuer, finde ich. Außer wenn man jetzt wirklich, also Fast Food, und das lassen wir halt meistens aus. Mhm. Also jetzt richtig essen gehen, das geht schon auch ins Geld, aber das nehmen wir eigentlich so gut wie nicht in Anspruch. Ansonsten gibt es halt auch ein paar Sachen, die sind günstiger. Zum Beispiel, was weiß ich, Autoversicherungen sind weniger wie in Deutschland. Dafür ist halt der Sprit mehr. Sprit ist extrem teuer. Wir hatten ja jetzt vor einem halben Jahr noch ungefähr 2,80 € für einen Liter Diesel. Das war schon ganz schön bitter. Gerade bei den Strecken, die wir hier fahren müssen. Wow. Also wir fahren sehr viel Auto. Das ist natürlich dann auch eine Hausnummer.
Wo ist der jetzt, der Preis?
Ich glaube bei 2,20
Euro, ja.
Also wir jetzt, also wir haben ja ungefähr 2,10, also Umrechnung jetzt, die schwedische Krone ist relativ schwach momentan, aber so 2,10 zahlen wir immer noch für einen Liter Diesel.
Okay.
Aber für mich ist das überhaupt nicht das Problem, weil mir, also ich kann es ja eh nicht ändern und wenn man hier lebt und dann ist es einfach so, oder wenn man für einen Einkauf halt mehr bezahlt und wir versuchen eben auch, ich versuche, im Sommer halt auch einen Teil zu fischen. Wir kaufen ein Rentier von einer samischen Familie für die Gefriertruhe. Ansonsten habe ich meinen Jagdschein gemacht. Wenn hier ein Elch geschossen wird, wird er aufgeteilt. Das heißt, wir haben Fleisch irgendwie in der Gefriertruhe und versuchen halt schon auch, was weiß ich, Bären zu sammeln und halt einen Teil irgendwie selber zu beschaffen. Und den Rest, den kaufen wir halt. Und ja, wir hatten nie große Ersparnisse und ob ich da jetzt im Alltag mehr Geld investieren muss für den täglichen Bedarf oder weniger, spielt für mich eigentlich keine Rolle, weil ich spare sowieso nichts.
Ja, das habe ich jetzt auch noch nie gehört, das ist aber ein interessanter Gedanke.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt's neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Gibt's eigentlich was ihr vermisst? Also wo du sagst, das hätte ich schon gerne noch, was halt in Deutschland gibt zum Beispiel.
Ja, ich denke da an den Podcast von dem, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, hat er in Australien gelandet, ist der Automechaniker.
Der Tobi, ja.
So, der Tobi, genau. Ja. Und ich war jetzt im letzten Jahr Oktober das erste Mal nach 7 Jahren wieder in Deutschland. Und dann habe ich auch mal einen Döner wieder gegessen. Und das ist natürlich...
Was habt ihr denn mit diesen Dönern, Mensch?
Ich kann es dir nicht sagen, aber das ist irgendwie, das hab ich genau bei dem Anhörer gesagt, genau so ist es. Also der Döner ist wichtig, aber ansonsten, wir haben ja auch viele Leute, die halt öfter kommen, also oder Urlaub machen und wenn die sagen, sollen wir was mitbringen.
Döner dann, oder was?
Gab es schon Leute, die haben uns Döner mitgebracht.
Boah, ja. Wie lange war denn der unterwegs?
Oder 4 Tage, ne?
Okay, also der hat dann wahrscheinlich Fleisch, Brot und Soße alles separat dann.
Ja, der hat das alles einzeln gemacht und hatte das gekühlt und so. Und wir haben das dann hier, sag ich mal, erwärmt. Nee, aber generell ist das schon so, dass wenn Leute fragen, was soll man mitbringen? Und das ist, was in Schweden halt nicht so gut ist, das ist so diese, es gibt keine wirklichen Fleischereien, ja. Also zumindest im Norden nicht. Es gibt halt nur so diese Industriewurst und auch diese Industriebäcker. Es gibt halt nicht oder ganz, ganz selten diese Qualität an Brot und Wurst und Fleischwaren, das ist halt hier ein bisschen schade. Aber wenn jetzt jemand hochkommt und sagt, pass auf, willst du was haben? Da sage ich, bring mir mal ein paar Salami oder irgendwie eine Knackwurst oder irgendwas mit oder sowas. Und dann kriegt man das hier frei Haus geliefert. Das ist auch gut.
Thüringer Rostbratwurst.
Genau das. Und das ist immer ein Highlight. Wenn jemand aus Thüringen kommt, sagt, soll ich was mitbringen? Ich sage, ey, bring bitte Roster mit, bring bitte Rostbratwurst mit. Und dann sitzen wir hier am Grill und dann schmeckt die ja, wenn man das lange nicht hatte, schmeckt das ja dreimal so gut wie normal. Und das ist halt auch das Ding, wenn man was eine Weile nicht hat und dann hat man es mal wieder. Das ist gigantisch. Aber ansonsten fehlt uns überhaupt nichts. Also auch nicht Freunde oder, also ich war jetzt in Deutschland, wie gesagt, diese Woche und da habe ich über 80 Leute getroffen, die mich da halt sehen wollten. Und viele, die machen sich auf den Weg und kommen hier hoch und man kann skypen, hat WhatsApp oder telefoniert. Also es ist überhaupt nicht weniger geworden. Also es ist im Prinzip genauso, als wenn ich da geblieben wäre. Der Kontakt ist mit den allermeisten super gut und wir haben einen riesen Bekanntenkreis und die sind auch froh, wenn sie mal sagen, wir kommen hier hoch, wir besuchen dich. Also selbst aus Alaska kamen Freunde hier rüber geflogen. Also alles kein Problem.
Wenn jetzt Leute zuhören, die möglicherweise auch schon in Schwedisch Lappland waren, Nordschweden kennen oder vielleicht auch nicht, aber jetzt total fasziniert sind davon, sich auch vorstellen könnten, da zu leben. Was würdest du sagen, wie leicht ist es dahin auszuwandern? Ne? Ihr hattet es jetzt natürlich auch mit diesem Start, der sehr überstürzt war, sicher auch schwerer. Aber eben, wenn man sich jetzt entscheidet, so für ein Leben in Nordschweden, wie leicht ist das? Oder wo sagst du auch, macht euch da nicht zu falsche Vorstellungen in gewissen Dingen?
Ich würde sagen, dass es individuell zu entscheiden ist. Also wenn jetzt jemand hier bei uns auf dem Hof ist und sagt, ich würde auch gerne auswandern, dann habe ich immer so einen Spruch parat, wo ich sage, du nimmst einen Nagel, schlägst ihn in die Wand und hängst dein deutsches Gehirn dran. Weil das im Prinzip die Leute behindert. Der Schwede funktioniert anders wie der Deutsche. Er geht vielen Konfrontationen aus dem Weg. Er kann nicht Nein sagen, obwohl er das vielleicht gerne wollte, aber er sagt ja und meint Nein. Und da sind viele Begebenheiten im Alltag, wo der Deutsche da an seine Grenzen kommt und kann damit nicht umgehen. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr war ein Auto von mir kaputt. Ich habe 9,5 Monate gewartet, bis das Auto wieder ganz war. Und danach bin ich von der Werkstatt vom Hof gefahren und dann war es wieder kaputt. So, und dann
haben die das einmal komplett auseinandergeschraubt und dann wieder zusammen?
Nee, die hatten keine Lust, Teile zu besorgen und das war halt ein bisschen schwieriger. Und dann habe ich dann noch die Teile besorgt. Und ehe die sich dann mal bemüht hatten, das zu reparieren, war über ein Dreivierteljahr um. Und als ich das wirklich gesagt vom Hof gefahren habe, war es wieder kaputt. Dann habe ich die Teile, die halt dann kaputt waren, selber bestellt. Und obwohl ich mit Autoschrauben nicht so viel am Hut habe, habe ich es halt selber gemacht. Aber man kann denen dann auch nicht böse sein. Also wenn man dann, sage ich mal, dort eben laut wird oder das bringt nichts. Oder wenn ich hier irgendwas einreiche und das wird eben wochenlang nicht bearbeitet und ich rufe dann bei einem Amt oder irgendwo an und mache da Druck, ja, dann legen die das unter den Stapel drunter und dann warte ich halt nochmal ein Vierteljahr. Das spielt für die überhaupt keine Rolle. Und das ist halt das, man braucht schon auch ein Konzept, was man hier machen will, aber es ist eben überhaupt nicht deutsch. Und das ist halt, wer da auch so an diesen, wie was zu sein hat und wenn eine Absprache gelten soll oder wann jemand vorbeikommt. Das ist halt hier, wenn jemand ein Handwerker oder ein schwedischer Handwerker sagt, er kommt, er kommt am Dienstag, dann kann das sein, dass das Dienstag in 4 Wochen ist. Da kann doch sein, dass da überhaupt niemand kommt. Also das ist halt, man kann sich da nicht so verlassen wie auf einen Deutschen, der sagt, also ich bin 7 Uhr, bin ich da.
Und dann kommt der 5 nach 7 spätestens.
Ja, oder man muss da schon auch flexibel sein und dadurch, dass wir ja sehr viel gereist sind und keine Ahnung, wir hatten auch viel mit Inuit zu tun und also uns hat ja überhaupt nichts überrascht. Mhm. Und ansonsten muss man schon auch, sag ich mal, einen guten Willen haben. Also wir hätten hier das nie und nimmer aufbauen können, wenn ich nicht den Willen gehabt hätte, das zu machen oder auch eine gewisse Sturheit, sagen andere, das trotzdem zu machen. Und ich glaube, wer seinen Weg kennt, also ich habe den Vorteil, dass ich immer weiß, was ich will und ich weiß so, was ich nicht will. Und wenn man da irgendwie ein Ziel hat, wo man sagt, darauf gehst du zu und wenn jemand das hat, sich verändern zu wollen und hat da eine Idee, was zu machen, dann kann das eigentlich, denke ich mal, fast nicht schief gehen.
Aber du glaubst auch, also das müssen Leute sein, die was Eigenes aufbauen wollen, ne?
Also man kann natürlich viel Glück haben, dass man hier auch einen Job findet, aber es ist natürlich Grundvoraussetzung, wenn man eine Anstellung bekommen möchte, dass man eben Schwedisch spricht. Und das ist auch das, was ich den Leuten dann sage, die gerne hier hoch wollen. Ich sage, selbst wenn ihr noch eine Weile in Deutschland seid, macht Sprachkurse, versucht irgendwie Sprache zu lernen, weil das macht die Türen auf bei den Schweden und die finden das ziemlich gut, wenn halt jemand versucht, selbst wenn er falsch redet, wenn jemand versucht, halt Schwedisch zu reden. Und das ist, glaube ich, auch die Basis, wenn man im Angestelltenverhältnis sein möchte, dass man eben ja die Sprache halbwegs beherrscht. Und ansonsten natürlich kann man versuchen, selber Dinge aufzubauen. Ist natürlich, muss man, ist so gelagert, dass man natürlich gucken muss, dass die Kundschaft oder dass das eben von außen kommt, weil der Schwede, der wird, die schwedische Struktur ist ja da und wenn man da jetzt als Deutscher kommt und hat da eine tolle Idee, dann dauert das ewig, bis die Schweden dann von mir auch was kaufen würden oder irgendwas. Also man muss echt eine Weile hier sein und man muss dann schon gucken, dass man das die Kundschaft oder die Sachen eben dann nach außen verschickt oder irgend sowas. Also jetzt hier hochzukommen, zu sagen, ich habe eine gute Ausbildung und mir liegt hier ein roter Teppich da, das ist definitiv nicht der Fall.
Also wer da noch Inspiration braucht, es gibt noch eine zweite Schweden-Folge, also um Schwedisch-Lappland dreht die sich auch mit Jörg Eugster. Ihr kennt euch auch.
Ja.
Jörg hat eine Husky-Farm aufgebaut. Du hast gesagt, das ist 60, 70 Kilometer weg, glaube ich, von dir.
Ja.
Also auch das ist eben Weg, eben wo man auch mal, wenn man da reinhört, mal hören kann, eben wie sowas dann funktioniert und was es eben auch dann bedeutet. Also ne, da war ja auch nicht so, dass da vorher jemand eine Husky-Farm hatte und gesagt hat, hier, wer möchte die bitte einmal komplett schlüsselfertig abkaufen, sondern eben, es geht ja darum, sich da was aufzubauen, also auch da unbedingt mal reinhören.
Aber das ist ja aus meiner Sicht auch das Spannende, dass man einfach sich auch auf eine Sache einlässt, wo man nicht genau weiß, wie das endet, funktioniert das, und ich habe das halt immer so gesehen, dass ich sage, okay, ich versuche das, oder deswegen habe ich ja auch diese unterschiedlichen Bereiche, die ich anbiete, dass ich sage, okay, wenn das mehr funktioniert, dann machst du das mehr. Was nicht funktioniert, das muss man halt dann reduzieren. Also man merkt das halt dann im Prinzip nur durchs Machen und kriegt dann mit, was eben geht und was nicht geht oder was man verändern sollte, dass es dann geht. Also das ist ja auch ein sehr spannender Prozess oder also ich finde das immer noch total cool, dass man sich wirklich auf so eine Art und Weise auch selber entfalten kann. Also man sollte wenig Angst haben vor auch Risiken oder vor auch Rückschritten oder sowas. Aber wenn man das nicht ist und hat so eine gewisse, oder gewisses Durchhaltevermögen, dann kann man das schon hier oben ganz gut schaffen.
Wenn wir, und das ist jetzt die letzte Frage, wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben aus? Du hast vorhin gesagt, du weißt, was du willst. Was willst du denn noch?
Ich will gesund bleiben und möchte genau das, was wir jetzt hier machen, noch eine ganze Weile betreiben. Also ich habe nicht vor, jetzt noch groß zu erweitern oder eventuell noch jemand einzustellen, aber ich mache ja alles alleine, sondern ich möchte, dass es eigentlich genauso bleibt. Und ich habe halt noch einen Traum, das wird in 2 Jahren nicht stattfinden, aber ich bin ja irgendwie immer extrem für den Wald und würde schon noch gerne weiter raus irgendwie ziehen und habe so den Traum, dass ich mir nochmal mitten irgendwo hier im Busch ein Blockhaus bauen kann und wenn ich dann halt alt bin und das hier nicht mehr machen kann, dann ziehe ich dann halt in dieses Haus, was ich jetzt irgendwann in den nächsten 5, 6, 7 Jahren hoffentlich bauen kann, wenn uns irgendwie das Schicksal ein Grundstück noch irgendwie zuspielt. Und ansonsten möchte ich einfach, dass es so bleibt, wie es ist.
Micha, vielen herzlichen Dank, dass du deine Geschichte hier im Podcast geteilt hast. Ich fand, du hast ganz toll erzählt. Und da kann man auch, ob man jetzt nach Schwedisch Lappland oder generell nach Schweden auswandern will, einfach darüber hinaus so viel mitnehmen, wenn man einfach plant, irgendwo anders hinzugehen, sich was Neues aufzubauen. Du hast vorhin auch gesagt, von der Sturheit, das einfach erreichen zu wollen oder das einfach zu machen, ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Also vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute. Drückt die Daumen, sag nochmal, alle Links und alle Infos zu den Blockhütten und auch zu den Schmiedekursen gibt es in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Alles Gute.
Ja, auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut, ciao.
Das war die Geschichte von Michael Maul, der eine Woche vor Weihnachten im Jahr 2015 spontan nach Schwedisch Lappland ausgewandert ist. Die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast, die gibt es auf dem Instagram-Kanal bei Einfach Aussteigen. Schau da also unbedingt mal vorbei, dann bekommst du da noch einen besseren Eindruck. Und ich hatte es in der Folge jetzt auch erwähnt, es gibt noch eine weitere Folge zu Schwedisch Lappland, die findest du auch hier im Archiv von Einfach Aussteigen. Ist ein bisschen länger geworden heute. Ich hoffe trotzdem, dass es für dich spannend war. Empfiehl den Podcast gerne weiter, wenn er dir gefällt. Und dann freue ich mich auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.